Der US-Wahlkampf, der läuft auf Hochtouren. Kamala Harris und Donald Trump, die liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber wer kann eigentlich in Sachen Wirtschaft besser punkten? Und welche Konzepte liefern die beiden Kandidaten ihren Wählerinnen und Wählern in Amerika? Darüber spreche ich mit dem Wirtschaftsjournalisten Nicola Imfeld. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Nicola.
Hallo Tim.
Der US-Wahlkampf, der nimmt an Tempo auf. Nicola, ich habe den Eindruck, es geht oft weniger um die großen inhaltlichen Fragen, sondern primär um persönliche Angriffe, vor allem von Trump auf Harris.
Ja, also ich habe das gleiche Gefühl. Bei jedem Präsidentschaftswahlkampf hat man mittlerweile das Gefühl in Amerika, dass es nur noch härter wird. Trump tut sich seit den Bidens im Rückzieher schwer. Versucht es momentan, Harris und ihre Vize-Running-Mate, den Waltz, als linksradikales Duo anzustellen. Und stellt da immer wieder der Kamala Harris ihre Herkunft in Frage, ein Klassiker beim Trump. Aber ich würde sagen, Kamala Harris macht das bislang gut. Sie lacht die Angriffe weg, setzt auf Good Vibes. Da der wütende alte Mann Trump und sie, die relativ junge, strahlende Frau, das kommt da.
Und gleichzeitig, ich war jetzt im Sommer einige Wochen in den USA, sieht man wieder die Fernsehwerbung, ein gigantisches Geschäft, sich gegenseitig per Werbespots anzugreifen. Das ist ja in jedem amerikanischen Wahlkampf so, ob jetzt auf nationaler oder regionaler Ebene. Wir beide haben ja auch schon mal als Korrespondenten in den USA gelebt und gearbeitet. Wie empfindest du das jetzt so aus der Außensicht wieder, seitdem wir wieder zurück sind in der Schweiz? Also der US-Wahlkampf, der ist ja schon viel härter als das, was wir so in Europa kennen, oder?
Ja, also ich habe das Gefühl, härter ist er schon immer gewesen. Aber 2016 mit dem Donald Trump, dort hat er schon ein Tabu gebrochen. Mhm. Harte persönliche Attacken auf den Gegner, damals Hillary Clinton, erinnern wir uns. Er hat gesagt, lock her up, tun wir sie einsperren. Und der Trump hat mit dieser Rhetorik gewonnen und setzt seither drauf. Und ich habe das Gefühl, auch die Demokraten haben festgestellt, dass das funktioniert und zielen jetzt auch sehr persönlich auf den Trump. Aber vielleicht kannst du noch sagen, du bist ja unter dem George W. Bush und dem Obama dort gewesen. Ist damals auch schon so hart zu und her gegangen?
Ja, sicherlich war es hart, aber diese ganze Fake-News-Debatte, diese starke Polarisierung, das habe ich nicht so erlebt. Also das ist mittlerweile eine ganz andere Welt und es ist oft auch erschreckend, was man dort sieht, wie da der politische Schlagabtausch stattfindet. Da ist man doch dann manchmal ganz glücklich, dass man in der Schweiz ist und es ein bisschen gesitteter hier zugeht. Wo wir schon beim Thema sind, zum Thema Sitten, also kürzlich hat da wieder der Donald Trump eine Pressekonferenz gegeben, aber er macht das ja ständig, in der er mal wieder viel Falsches verbreitet hat, auch die Frau Harris beleidigt hat. Gleichzeitig versuchen die Demokraten so das Team Trump als weird, also sowas wie seltsam oder bizarr zu brandmarken. Also sie versuchen nicht ganz so krass zurückzuschlagen, habe ich den Eindruck, mit Fake News, wie das die andere Seite macht.
Ja, ich finde, es hat eine gewisse Ironie, weil vorher haben die Demokraten mit dem Joe Biden das Problem gehabt und haben sich müssen Fragen zum Alter gefallen lassen.
Ja.
Und ja, jetzt Harris.
Die junge Frau plötzlich statt der alte Mann.
Ganz genau richtig. Und das Problem ist ja, sie kann es nicht so sagen, sie kann nicht Donald Trump sein Alter jetzt angreifen. Sie hat Joe Biden immer verteidigt und gesagt, auch in diesem Alter kann man es machen. Ja. Aber sie macht es jetzt eben clever. Sie sagt, schaut, der wirde Mann, Donald Trump, und impliziert damit eigentlich, das ist ein alter Mann, ich bin jünger, ich bin besser. Sie spricht es nicht aus, aber sie macht es sehr geschickt.
Wir analysieren gleich nochmal im Detail, was vielleicht auch für Lasten sie hat, weil sie ist ja in der Regierung im Amt bisher noch und kann sich nicht freireden und sagen, damit hatte ich nie was zu tun. Aber jetzt mal, wir sind hier im Wirtschaftspodcast und kein Politikpodcast. Wie stark ist denn nun überhaupt das Thema Wirtschaft im Fokus?
Ich würde sagen, wenn es mal um Themen geht und nicht um persönliche Angriffe, dann geht es entweder um Migration oder um die Wirtschaft. Jetzt die Economy Stupid, hat ja der Bill Clinton schon gesagt, das kennt man,
das
oder?
Lief damals ganz gut, das Thema, ja, genau.
Das lief wunderbar und er hat auch etwas gesagt, wo Politikbeobachter schon immer gewusst haben, dass die Wirtschaft letztlich das Rennen ums Weisse Haus entscheidet.
Ja.
Und andere sagen sogar, der Preis an der Tanke entscheidet das Rennen ums Weisse Haus. Und dort sieht es für Kamala Harris unter dem Joe Biden natürlich nicht so gut aus.
Also wie viele Gallonen ich in meinen SUV tanken kann mit den wenigen Dollar, die ich noch habe, in Inflationszeiten, das entscheidet dann schon. Und wir hier in Europa sehen ja oft auch die globale Debatte nach dem Motto, wie verhält sich Amerika bezüglich Ukraine. Ich habe oft den Eindruck, wenn ich in den USA bin, das interessiert die Leute einfach nicht so stark. Also wie du sagst, es interessiert Leute viel mehr, was zahlen sie, kann ich Miete bezahlen, was zahle ich an der Tanke und so weiter.
So ist es. Letztlich, die Alltagskosten, die man hat, die entscheidet. Und da bringt es der Kamala Harris nichts, dass sie auf die hervorragenden Jobzahlen von Joe Biden kann verweisen kann, wenn die Leute an der Tankstelle auf einmal doppelt so viel fürs Benzin zahlen, die Lebensmittelpreise gestiegen sind, dann kann man noch lange gute Wirtschaftszahlen nach Theorie buchen. Wenn es die Leute im Alltag nicht spüren, dann hat man einen grossen Nachteil.
Gut, was zahlt man diesen Sommer? So 3 Dollar, 20, 30 vielleicht, also bei 6, wie es damals in Höchstzeiten war, ist es jetzt nicht mehr. Aber kann man das denn überhaupt jetzt so genau sagen, wer jetzt aus wirtschaftlicher Sicht besser ist? Aber machen wir es mal. Also hat Trump oder Harris jetzt die besseren Rezepte zu bieten aus wirtschaftlicher Sicht?
So ganz eine einfache Antwort kann man meiner Meinung nach nicht geben. Und so sehen es auch die meisten Ökonomen. Trump hat mit seinen Steuersenkungen und dem Trickle-Down-Prinzip eine gut funktionierende Wirtschaft in seiner ersten Amtszeit gehabt. Dann ist Corona gekommen. Und Harris mit der Biden-Regierung hat mit Investitionen in die Infrastruktur und einem verhaltenderen Ansatz bei den Strafzöllen, das war ein Problem mit Trumps in der ersten Amtszeit, auch gute Noten verdient. Darum ganz so einfach kann man es nicht sagen, man müsste ein bisschen eintauchen.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Und Trickle-Down-Prinzip, das musst du vielleicht mal kurz erklären.
Genau, das war mit den Steuersenkungen für Unternehmungen, die der Trump gegeben hat, dass es den Unternehmungen besser geht, auch den Reichen, nicht mit einer hohen Taxen, hohen Steuern belastet. Und wenn es den Unternehmungen gut geht, dann soll es auch den Mitarbeitern gut gehen und somit das Geld Trickle-Down, also das Geld runterfallen in den Mittelstand und somit auch im Mittelstand gut gehen. Und da verdient er sich bei vielen Ökonomen eine gute Note.
Ob das natürlich am Ende wirklich so ist oder ob nur die Reichen profitieren, das ist natürlich ein Gegenstand großer Diskussion. Das werden wir wahrscheinlich jetzt im Podcast hier nicht zu Ende debattieren. Da liegen sich natürlich auch die Republikaner und die Unabhängigen und die Demokraten in den Haaren, was da jetzt stimmt. Aber lass uns doch vielleicht anhand von einigen kurzen Beispielen durchgehen. Fangen wir mal bei den Steuern an. Wer hat denn da so die besseren Konzepte aus Wählersicht und warum?
Kommt natürlich auch ein bisschen auf die ideologischeren Begehrlichkeiten drauf an. Aber es wird schon eingeschätzt, dass Trump seine historischen Steuersenkungen 2018 der US-Wirtschaft zumindest kurzfristig geholfen haben. Er hat die Unternehmenssteuer von 35% auf 21% gesenkt.
Das ist ja schon ein ganz guter...
War ein riesiger Schritt, ja, damals, oder? Und auch die Einkommensteuer hat er runtergeschraubt. Das läuft aber 2025 aus und der Trump hat versprochen, dass er das will verlängern und er will eigentlich zusätzlich noch die Unternehmenssteuer von 21 auf 15% weiter senken. Etwas, was die Experten sagen, hat er eine kleine Chance, damit durchzukommen. Mhm.
Damit spielt er natürlich vielen republikanischen Wählerinnen und Wählern in die Hände nach dem Motto, wir sind die Partei der Steuersenker und die bösen Demokraten, die wollen immer nur die Steuern erhöhen.
Genau so ist es und damit hat er auch recht. Kamala Harris sagt nämlich, wenn es nach ihr geht, würde sie die Unternehmenssteuer wieder auf 35% anheben.
Das wäre ein bisschen mehr als 15.
Das wäre ein grosser Schritt wieder zurück, aber immerhin wieder auf den Status quo, wie vor Trumps Amtszeit. Was aber wichtig ist, sie sagt, dass die Leute, die weniger als 400'000 Dollar verdienen bei der Einkommensteuer, dort will sie es nicht rückgängig machen. Also dort will sie es auf aktuellem Niveau belassen. Aber sie stellt auch eine Megasteuer für die Reichsten der Reichen in Aussicht. Das birgt natürlich auch Risiken.
Und da sind wir mitten in der Verteilungsdebatte drin. Jetzt haben wir besprochen, dass wir vielleicht 2-3 Themen uns genauer anschauen. Die Steuern haben wir angeschaut. Wie sieht es mit den Zöllen aus? Das wollte ich dich auch noch fragen.
Da ist der Trump ein Vorreiter und in Sachen China vor allem. Und Biden und der Harris haben in Sachen China seinen harten Kurs gegenüber China übernommen. Da wird es auch wahrscheinlich in ähnlichem Stil weitergehen. Das ist unbestritten. Egal, ob der Trump oder der Harris im Weißen Haus sitzt. Und wie der Sammy Cher, Chefökonom von Lombard Odier, kürzlich in einem Interview mit der Handelsseite gesagt hat, könnte unter dem Trump der Handelskrieg mit China noch weiter eskalieren. Aber wie gesagt, auch Harris wird die Strafzölle gegen China weiterführen.
Also der Konflikt ist noch lange nicht gebannt.
Der Punkt ist, der Donald Trump will auch generelle Strafzölle einführen von 10%. Das würden auch zum Beispiel die EU oder auch die Schweiz betreffen, Großbritannien. Und das ist natürlich ein Punkt. Dort sagt Harris ganz klar, ich bin keine Strafzollpräsidentin. Und man muss dort schon bedenken, wenn der Trump das macht, gibt es natürlich auch Gegenreaktionen. Und für die US-Wirtschaft ist das nicht vorteilhaft, wenn nachher auch Strafzölle, die EU zum Beispiel, einen grossen Block Strafzölle erhebt als Gegenreaktion. Das könnte dann ein Bumerang werden.
Das sagt er seinen Wählerinnen und Wählern natürlich nicht.
Das sagt er nicht.
Du, Verschuldung ist noch so eine Riesendebatte. Das hört man und liest man in einigen Interviews auch immer wieder, dass sie da Gas geben wollen, also im Sinne von die Verschuldung reduzieren. Aber haben denn beide Kandidaten überhaupt das wirklich auf dem Schirm oder muss man sich nicht eingestehen, dass egal wer im Amt dann sitzt, am Ende die Verschuldung, ja auch noch durch Corona schon stark gestiegen war, noch weiter massiv zulegen wird und das natürlich nicht nur in Amerika, sondern weltweit ein riesen, oft auch unterschätztes Problem ist.
Du sagst absolut richtig. Die Experten reden gerne darüber. Kamala Harris und Donald Trump quasi nie. Kurz Fakten, 35,1 Billionen Dollar beträgt das heutige Defizit der USA. Der Trump hat es vor seinem ersten Amtsantritt wollen senken, hat dann aber in 4 Jahren 7,8 Billionen Dollar zu viel ausgegeben.
Wieder draufgeschlagen.
So viel wie in der Neuzeit kein anderer US-Präsident.
Das hört man nicht so oft im Wahlkampf.
Das hört man nicht so oft und ist auch sehr untypisch für einen republikanischen Präsidenten. Und klar, jetzt kann man davon ausgehen, wenn die Steuern weiter gesenkt werden oder bei der Frau Harris teure Sozialprogramme dazukommen, da will nicht viel übrig bleiben, um das Defizit abzubauen.
Und Börse, Aktienmarkt. Also du hast ja schon erwähnt, an der Tanke wird auch mitentschieden, aber das Portemonnaie, Aktien ist natürlich ein großes Thema auch in den USA, weil die langfristige Vorsorge in Amerika viel stärker am Aktienmarkt gebunden ist, Pensionsfonds etc. als vielleicht in Europa. Kann man das so allgemein sagen, was die Anlegerinnen und Anleger glauben, wer denn so der bessere Kandidat wäre fürs Aktienportfolio sozusagen?
Die naheliegende Antwort ist vielleicht zuerst Trump, weil neben Steuersenkungen hat er auch weniger Restriktionen versprochen. Andererseits liebt man ja der Börse auch Vorhersehbarkeit und Beständigkeit. Und der Trump ist viel unberechenbarer als Harris. Das ist Gift für die Börse. Wenn man aber die historischen Daten anschaut, dann sieht man, dass auf lange Frist, mittelfristige Frist, keine Rolle spielt, ob ein Demokrat oder Republikaner im Weißen Haus sitzt oder jetzt ein Trump oder ein
Harris. Und der kürzliche Mini-Crash oder größere Crash, der es war während der Sommerferien, da hat der Herr Trump ja direkt gesagt, das ist klar, die Frau Harris hat den Aktienmarkt da abstürzen lassen.
Schon sehr zugespitzt, aber man muss sagen, die enttäuschenden Jobzahlen, die da rausgekommen sind, sind natürlich der Biden-Harris-Administration anzuhängen, das kann man so sehen. Aber die Zeit war auch reif für eine größere Korrektur. Und man muss auch sehen, dass sich die US-Börse in den letzten 2 Jahren unter Biden-Harris sehr positiv entwickelt hat.
Also ist nicht schlecht für die Börse, wenn Demokraten am Ruder sind.
Nein, die historischen Daten belegen es ganz klar. Man kann keine Aussage machen, besser Demokraten oder Republikaner. Auf die lange Sicht ist es der Börse egal, ob ein Demokrat oder Republikaner im Oval Office ist.
Ist noch interessant. Blicken wir jetzt mal ein bisschen zurück, weil Trump hat ja im Amt gearbeitet, viele Veränderungen durchgesetzt. Wie gesagt, Team Biden-Harris war ja auch am Start einige Zeit und immer noch jetzt im Amt. Was kann man denn sagen? Was hat denn Trump wirtschaftlich gut gemacht in seiner Amtszeit? Du hast ja schon ein paar Beispiele genannt, aber was kann denn auch beim Team Biden-Harris Positives für sich verbuchen?
Ja, Trump ganz klar 2 Punkte, Steuersenkungen und die guten Jobzahlen vor Corona, die er gebracht hat, für das verdient er sich eine gute Note. Biden-Harris hat die US-Wirtschaft solide aus der Pandemie rausmanövriert, haben hohe Inflationszahlen gehabt, aber jetzt gute Jobzahlen präsentiert, bis jetzt eigentlich im 24. Von dem her haben beide eine solide, gute Note verdient. Der US-Wirtschaft geht es ja eigentlich gut.
Und was glaubst du, wo werden denn die jeweiligen Parteien versuchen, die andere Seite anzugreifen? Also wenn man in die Vergangenheit schaut und sagen, hier, das lief unter Trump nicht gut und das läuft natürlich unter Harris nicht gut.
Es ist mal die grosse Frage, ob man sich überhaupt thematisch so sehr will angreifen, weil wir sind schon bald in den Details. Die Frage ist, ob man das überhaupt macht in diesem Wahlkampf. Wenn man es will machen bei der Wirtschaft, dann kann man natürlich Trump seine Strafzölle angreifen. Auch sein Handling mit der Corona-Pandemie und dem sogenannten Helikoptergeld. Magst du dich erinnern an das?
Ja.
Genau. Das hat die Inflation wahrscheinlich weiter angetrieben. Beim Biden-Harris, bei ihnen ist es nicht so gelungen, die Alltagskosten, wie gesagt, Benzin, Lebensmittel und Miete in den Griff zu kriegen. Auf das würde Trump sicher gehen.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Wir haben jetzt stark hier im Podcast auf das Wirtschaftliche abgezielt, aber es gibt natürlich noch viele andere Themen, die auch stark diskutiert werden. Und ich habe oft den Eindruck, die entscheiden, ja, ich weiß nicht, vielleicht sogar ein bisschen mehr, in welchem Lager ich mich als US-Wählerinnen und Wähler einsortiere. Also sei es jetzt gesellschaftliches wie Abtreibung, das Waffenrecht, die Einwanderung, das hast du schon erwähnt. Das ist natürlich ein Riesenthema, dass er die Mauer bauen will oder weiterbauen will. Die Debatte um, ob man jetzt Geld in die Ukraine gibt oder nicht. Glaubst du, dass das vielleicht so ein bisschen wichtiger sein könnte als die Wirtschaftsfragen? Oder hältst du daran fest, dass du sagst, ja, das, was ich für die Galone bezahle an der Tanke, das wird am Ende entscheiden?
Ich würde daran festhalten, weil ich sage, die gesellschaftlichen Themen wie Abtreibung, Waffengesetz werden seit Jahrzehnten diskutiert. Sie sind natürlich immer noch wichtig, aber die Leute wissen, wo sie stehen. Aktuelle Vogue-Themen vielleicht, die dienen meistens beiden Kandidaten dazu, ihre Basis oder Urne dann wirklich auch zu mobilisieren.
Geht es mehr um die Mobilisierung, weil die Meinungen sind gemacht.
Die Meinungen sind gemacht und der Trump wird das sicher mit dem Einwanderungsthema versuchen. Und wenn ihm dort gelingt, das Untergangsszenario wieder zu schaffen, dass die USA von dieser Einwanderung, Migration fast im Kollabieren ist, das könnte natürlich für die Mobilisation von seinen Wählern sehr hilfreich sein. Aber die Leute haben ihre Meinungen zu Einwanderung, Abtreibungen meiner Meinung nach gemacht.
Ja. Du, was ich noch interessant finde, der Blick auf die Vizepräsidentschaftskandidaten. Haben wir einmal J.D. Vance für Trump und Tim Walz für Harris. Was sind das für Typen und was haben die so in Sachen Wirtschaftskompetenz vielleicht auch zu bieten?
Der Walz wird ja angegriffen als extrem links. Ich muss sagen, dass er in Minnesota Gewerkschaften unterstützt. Er hat Steuern erhöht und er gilt als China-Freund. Spricht Mandarin und ist schon 30 Mal in China gewesen.
Direkt verdächtig.
Direkt verdächtig, natürlich. Und gehe jetzt aber nicht davon aus, dass das einen Einfluss wird haben, dass Harris da von der Strafzoll gegen China wird abkommen. Beim J.D. Vance, er ist ein Tech-Freund und befreundet mit dem PayPal-Mitgründer Peter Thiel, der ihn auch unterstützt.
Im großen Stil, also seinen Wahlkampf hat er natürlich massiv unterstützt.
Im sehr großen Stil und da kommen natürlich auch libertäre Ansichten dann ins Weiße Haus mit. Ich sage aber, am Vance seinen Einfluss auf den Trump wird überschaubar sein.
Mhm. Aber letztlich sind die Vizekandidaten ja nicht so entscheidend für den Wahlentscheid. Man wählt ja dann doch sie oder ihn und nicht die Vertreter. Ne?
So ist es. Also Zahlen belegen, dass die Wähler, die Wählerinnen wählen den Chef fürs Land und nicht den Stellvertreter.
Ja, umso mehr blickt natürlich die Welt auf die US-Wahl, weil nicht nur die Politik, sondern eben auch die US-Wirtschaft ja eine starke Signalwirkung für die Welt, für uns alle hat.
So ist es. Die USA ist der grösste Exportmarkt auch von der Schweiz, für Schweizer Waren, mit dem schnellsten Wachstum. In den letzten 10 Jahren haben sich der Export in die USA verdoppelt. Und ja, Strafzölle unter dem Trump. Wenn das die Schweiz mit einschliessen würde, würde es das also hart treffen.
Lass uns ein bisschen über die Schweiz reden. Was hätte das denn für Folgen, wenn jetzt Trump nochmal ins Amt kommt oder Team Harris übernimmt? Ich habe ein Interview gelesen von dir und Berichterstattung, wo du auch mit dem Chef der schweizerischen amerikanischen Handelskammer gesprochen hast. Wie schätzen die das ein?
Genau, der Rahul Sagal, der jetzt neu der Chef ist von der schweizerischen US-Handelskammer, er sagt, egal, ob Harris oder Trump, die Schweizer mit beiden Administrationen.
Er gibt sich diplomatisch.
Er gibt sich gewohnt schweizerisch, diplomatisch. Sagt, sie haben mit beiden Administrationen
müssen in der Vergangenheit. Müssen mit beiden ja arbeiten in Zukunft dann.
So ist es. Gut zusammengearbeitet und wichtig sei aus Schweizer Sicht, dass die beiden Kammern vom Kongress geteilt sind. Dass eben nicht zu extreme Ideen dann durchkommen und solange das gegeben ist, sechs krass Probleme.
Das ist ja die große Sorge, glaube ich, der Demokraten, warum sie dann auch Biden ausgetauscht haben, wenn sie das Weiße Haus verlieren und im Kongress die Republikaner durchregieren können, sozusagen, dann ist alles verloren, weil dann kann man keine Gegenwehr mehr geben aus demokratischer Sicht.
Und im Senat sieht es ja düster aus, im Repräsentantenhaus ist es offen, aber wie du sagst, das ist die grosse Angst. Jawohl, und auch aus Schweizer Sicht wäre nicht gut.
Mhm. Zum Schluss noch vielleicht eine Frage, unser Auslandsredaktor beim Blick, der Guido Felder, der hat ein Stück geschrieben, welche Parteien denn den beiden Präsidentschaftskandidaten und den beiden Vizekandidaten am meisten entsprechen würden, wenn sie in der Schweiz politisieren würden. Was ist denn dabei eigentlich herausgekommen? Ich meine, man kann das nicht so direkt vergleichen, aber ich finde es schon interessant, wo die so stehen würden.
So ist es ja und ist bei allen vier eine andere Partei rausgekommen. Der Politologe Mark Balsiger hat Tim Walz der SP zugeordnet, J.D. Vance der junge SVP.
Mhm.
Harris sieht er bei den Grünliberalen, ihr ist ja auch der Klimaschutz sehr am Herzen. Und der Trump sieht er am ersten bei den Lega dei di Cinese aus den 90er Jahren. Und damals Gründer Giuliano Bignasca und Flavio Maspoli haben ebenfalls mit viel Lärm über andere ins Herz gezogen.
Ich finde es insofern interessant, weil wahrscheinlich viele Amerikanerinnen und Amerikaner auch ein bisschen kritisch auf ihr System schauen und sagen, man kann sich eigentlich nur für die eine oder für die andere Seite entscheiden. Man kann nicht wie in der Schweiz, man hat eine größere Auswahl, es gibt mehr eine Konsensdebatte. Und am Ende findet man sich in einem größeren Kreis. Man geht entweder Richtung Trump oder Harris und dann ist es eben die Polarisierung, die diesen Prozess dann noch verschärft.
So ist es. Ich meine, Joe Biden wäre wahrscheinlich bei der Mitte FDP angesiedelt gewesen, Kamala Harris bei der GLP. Jetzt sag mal jemandem, der SP sonst wählt, wählt mal FDP oder GLP.
Ja.
Naja, schwierig in der Schweiz, in Amerika keine andere Wahl.
Ja, sag mal, wie geht's jetzt weiter bis November? Was sagen so die Prognosen? Es ist ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer wird am Ende das Rennen machen? Gibt es da vielleicht noch Themen, die noch entscheidend sind? Oder glaubst du, wir werden uns dann auf die Swing States konzentrieren müssen und am Ende ist es dann hauchdünn und der eine schreit, wenn er verloren hat, Wahlbetrug und der andere sagt, wenn er gewonnen hat, ja, es war doch nicht so.
Genau so wird es sein. Also Swing States werden entscheiden. Ich glaube, es wird hauchdünn bleiben. Und vielleicht erinnerst du dich, Mitte Juli, Trump-Attentat, haben alle durchs Band gesagt, Donald Trump ist Präsident.
Es ist entschieden.
Und? Ist überhaupt nicht jetzt entschieden. Kamala Harris sehr gut zurückkommen. Ich glaube, es geht noch mehrere Monate bis zur US-Wahl. Au revoir.
Nicola, danke dir für deine Insights. Deine Storys, die kann man lesen, nicht nur beim Blick, aber auch bei der Handelszeitung und der Bilanz. Überall dort bei Ringier Medien Schweiz ist man gut informiert. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich sag's nochmal ganz langsam, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Niklas. Bis dann.
Auf Wiedersehen.